Eine neue Folge Streaming for Attention, heute mit Eike Leonhardt und Linda Walter, Gründerteam von Future Challenges. Future Challenges gibt es schon einige Jahre. Der Verein setzt sich übergeordnet für Menschenrechte ein. Der Twist an der Sache ist aber, und deswegen bohren die beiden oder die Organisation auch ein wirklich dickes Brett, denn sie nutzen bestehende Technologie, um die Menschenrechtssituation von Menschen auf unterschiedlichen Teilen dieser Erde zu verbessern. Und das kennt ihr vielleicht auch, ja, es gibt gewisse Metadaten hinter einem Foto, wenn ihr durch euer Apple iPhone geht, sind die eingespeichert, ne, dass ihr irgendwie sortieren könnt, wo ihr gewisse Fotos gemacht habt. Und diese Metadaten beispielsweise können genutzt werden, um Inhalte zu verifizieren, die beispielsweise von Zivilisten in Kriegsgebieten aufgenommen wurden. Also ihr merkt schon, das ist, ja, deswegen meine ich, das ist ein dickes Brett, was die bohren. Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten und Technologie soll den Alltag oder generell die Situation der Menschen verbessern, wird aber auch oftmals zum Gegenteil eingesetzt, wisst ihr auch. Future Challenges sieht sich daher eher als Organisation, die viele unterschiedliche Punkte miteinander connecten und wie sie das tun, welche Projekte daraus schon entstanden sind, was die Historie des Vereins ist, all das in dieser neuen Episode Streaming for Attention mit Eike Leonhardt und Linda Walter von Future Challenges. Auf geht's! Super gut. Schönen guten Morgen, Eike und Linda. Schön, dass ihr hier an einem Montagmorgen euch die Zeit genommen habt, um über Future Challenges zu sprechen. Ich begrüße euch.
Guten Morgen.
Ist Eike jetzt gerade rausgegangen?
Ich wollte gerade sagen, ist Eike jetzt. Wahrscheinlich hat er auch das Meeting verlassen, statt akzeptieren bei dem Aufnahmeding geklickt.
Ich lasse ihn doch mal rein.
Sorry, jetzt wieder
okay,
da.
Okay, wir nehmen es nicht persönlich. Hoffentlich.
Recording in progress, ich bin raus.
Du hast auf das Meeting verlassen geklickt, oder? Ohne es zu lesen.
Ganz genau. Nee, Zoom hat ja zumindest noch einen Double-Check und dann nochmal aus Panik. Ja, auf jeden Fall, ich will hier raus.
Ich will weg.
Großartig. Ich glaube, das lasse ich drin.
Ja, zum Schluss.
Eike kommt von der Digitalagentur.
Genau.
So sagt man.
Ja, dann liest man gut. Nicht mehr, ne?
Nochmal von vorne. Einen wunderbaren Montagmorgen. Bei mir sind Eike und Linda von Future Challenges und nach ein paar Startschwierigkeiten auf Zoom sind wir jetzt alle zusammen. Ich begrüße euch.
Hi.
Guten Morgen.
Wie geht's euch? Seid ihr gut in die Woche gestartet?
Ja, auf jeden Fall. Bis jetzt ist der Montagmorgen ein schöner Montagmorgen.
Und bei dir, Eike?
Alles gut, gerade mit dem Hund unterwegs gewesen, der liegt hier übrigens im Hintergrund, also falls es mal schnarcht oder so, das bin nicht ich, das ist der kleine Dude, der hier rumliegt und schläft.
Okay, ich habe auch den Videobeweis, wir haben das Video an, alles gut. Was macht ihr denn sonst an einem Montagmorgen, wenn ihr nicht bei Streaming for Attention über eure Organisation sprecht?
Ja, meistens erstmal E-Mails öffnen, ne? Und meistens erschreckt sein.
In
positiven wie negativen manchmal.
In welchem Bereich eröffnest du denn E-Mails? Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Was macht ihr sonst in eurem Leben neben dem Engagement, was ihr hier betreibt?
Also ich öffne meine E-Mails von Future Challenges tatsächlich als erstes, weil Future Challenges in meinem Fall ja tatsächlich nicht mehr nur Engagement, sondern eben auch Job ist, beziehungsweise gerade war, denn seit 4 Tagen bin ich offiziell nicht mehr auf unserer Payroll sozusagen, sondern ich arbeite offiziell ausschließlich an meiner Promotion, die dieses Jahr fertig werden soll.
Okay, worüber promovierst du?
So ganz kurz gesagt über die Frage, wie man Social Media nutzen kann, um Menschen mit menschenverachtenden Einstellungen davon zu überzeugen, dass das keine gute Einstellung ist und zu versuchen, ihnen beizubringen, Menschenrechte zu achten.
Ja, verstehe. Da gibt es bestimmt oder gab es bestimmt über die letzten Jahre immer mehr Material wahrscheinlich. Werden wir bestimmt gleich auch noch drüber sprechen. Das heißt, du promovierst gerade in einem Bereich, der ja eine sehr, sehr große Schnittmenge mit dem habt, was ihr bei Future Challenges macht. Eike, was machst du sonst?
Ja, was mache ich sonst und was tue ich nicht? Also ich bin sozusagen auf meiner, wenn ich eine Visitenkarte hätte, würde da draufstehen CSO und das ist irgendwie absurd, weil ich noch nie so einen dreibuchstabigen Titel habe, aber ich bin sozusagen Strategiechef in einer Digitalagentur oder Digitalagenturgruppe, PIA. Wir sind schon 1100 Leute circa, kein kleiner Laden und was wir tun, ist eigentlich am Ende des Tages digitale Geschäftsmodelle bauen und verbessern. Und das machen wir über die ganze Kette vom ersten Fitzelchen Werbung sozusagen bis zur letzten Verirrung von E-Commerce, Commerce und Apps und Websites und dem ganzen Technologie-Stack darunter, aber auch Organisationsentwicklung, bauen auch neue Digitalprodukte. Also im Prinzip das, was wir bei Future Challenges versuchen, für einen menschenrechtlichen Zweck zu tun, machen wir als Digitalagentur sozusagen für die freie Wirtschaft und alle möglichen Kunden. Und mein Job ist mir zu überlegen, was diese Firma tut und lässt, vor allem mit einem langfristigen Zeithorizont.
Also gibt es da wiederum eine Schnittmenge, dass du oder ihr sonst versucht sozusagen Strategien für Marken zu entwickeln, zu kommunizieren, auf ein Thema sozusagen hinzuweisen, diese Skills adaptierst du dann sozusagen auf Future Challenges?
Total. Also sozusagen der Werkzeugkasten, würde ich sagen, ist eigentlich derselbe. Also von agilen Methoden zur Produktentwicklung, zu der Frage, wie organisierst du dich eigentlich? Natürlich auch Markenbildung. Was heißt das eigentlich heute? Es sind ja alles sozusagen bekannte Themen, ne? Aber wenn Menschen Tausende von Digitalinteraktionen haben pro Tag und das weiße Rauschen immer größer wird, wie schlägst du da eigentlich noch durch? Und was ist sozusagen das wirklich Neue? Und das war, glaube ich, auch immer das, was uns in der Teams-Konstellation gereizt hat oder auch mich und was mich eigentlich auch sozusagen mehr zu Future Challenges gebracht hat. Die Frage, müssen wir eigentlich diese ganzen coolen Methoden und Fähigkeiten, die wir haben, wirklich immer nur darauf verwenden, dass irgendein DAX-Konzern sozusagen mehr Umsatz macht? Das
total.
Ist auch total spannend und wichtig und da hängen viele Arbeitsplätze dran und so, aber gibt es da nicht auch andere Felder? Und das war so ein bisschen die Idee. Und ja, klar, die Methoden decken sich total.
Right, also bist du sozusagen derjenige, der so den digitalen Werkzeugkasten im Griff hat und kennt und die Klaviatur auch bedienen kann. Und Linda, du kommst von der, ja, ist es fair zu sagen, die soziologische oder die psychologische Seite dahinter, wie entstehen diese, ich sag mal, verkrusteten Denkmuster oder Ansichten oder Missstände? Wäre das fair, das so aufzuteilen bei euch?
Ja, vielleicht. Also ich würde auch sagen, Eike ist auch bei uns unser CSO, wenn wir bei dem schönen drei Buchstabentitel bleiben
steht
wollen.
Steht für Chief Strategy Officer, ne?
Ja, Entschuldigung, genau.
Right. Right.
Und ich komme tatsächlich aus der Menschenrechtsecke. Also ich glaube, das ist das, wo ich mich verorten würde. Und da hängt natürlich Psychologie mit drin, da hängt Politikwissenschaften mit drin. Genau, ich habe auch lange bei Amnesty ehrenamtlich gearbeitet und bin, glaube ich, die so diesen Menschenrechtsaspekt am stärksten mit in die Organisation bringt. Also wir sind tatsächlich so als Gründerteam ganz schön und divers aufgestellt für das, was wir vorhaben. Das ist ja auch kein Zufall.
Total. Und ihr seid auch in Anführungsstrichen nur zu zweit und ihr habt das zu zweit initiiert.
Nein.
Okay, wer fehlt noch?
Die Gründungsgeschichte ist recht komplex. Ich versuche sie mal ganz kurz zusammenzufassen. Schauen
sehr
wir
gerne.
Mal. Angefangen hat es, als unsere Mitgründerin Isabel Garen und ich uns beim Internet- und Gesellschafts-Collaboratory, ein Think Tank, kennengelernt haben, bei einer Initiative zu Menschenrechten und Digitalisierung.
Wer hat die aufgesetzt?
Das war das Collaboratory, Internet- und Gesellschaft-Collaboratory. Das okay. Gibt es inzwischen leider nicht mehr. Es wurde von Google finanziert damals, genau. Das ist schon länger her, 2012 wahrscheinlich, oder? Oder wann war das? Na, ich müsste nachschauen, genau, so in etwa. Und Isabel Garen, eben unsere Mitgründerin, die kommt aus dem Journalismusbereich.
Perfekt.
Und wir beide haben uns dann unterhalten, genau, und haben eben festgestellt, dass wir beide in unseren Bereichen relativ unglücklich über die fehlende Digitalisierung der Welt sind, in der wir leben. Also damals waren Menschenrechtsorganisationen eben auch primär noch Petitionssammler auf der Straße. Und auch der Journalismus war nicht besonders digital, sondern sehr klassisch. Das hat sich natürlich jetzt stark gewandelt.
Total.
Und da im Rahmen dieser Initiative, wie das eben dort hieß beim Collaboratory, haben wir uns kennengelernt und sind so auf die Idee gekommen, eines der, ja, wenn man im Marketing-Sprech bleiben will, vielleicht Produkte oder Projekte zu entwickeln, die wir haben, nämlich eine Plattform für Menschenrechtsvideos, wo man eben ein Video, also als Aktivist zum Beispiel ein Video zu einer Menschenrechtsverletzung oder zu Menschenrechtsthemen hochladen kann, auf sichere Weise. Das wollten wir dann dort verifizieren, um dann eben einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, eben unter anderem Journalismus, aber eben auch für Menschenrechtsarbeit. Das ist sozusagen der Start von dem, was heute der Verein Future Challenges ist. Und dann kam relativ bald Eike hinzu und dann kam auch relativ bald unsere beiden anderen Gründer, Ole Wintermann und Mario Wiedemann dazu, die aus von der Bertelsmann Stiftung kommen. Und da hängt wiederum auch ein anderes Projekt dran, aber ich will es jetzt gerade, glaube ich, noch nicht zu kompliziert machen.
Okay, okay.
Genau, also das sind sozusagen die fünf Leute, die hinter Future Challenges stehen, würde ich sagen.
Und wie haben die sich nach und nach zusammengefunden? Waren das durch vorige, Kontaktpunkte, die ihr hattet, oder ist das dann durch eine initiale Öffentlichkeitsarbeit losgegangen? Wie habt ihr da alle zusammengefunden? Ist ja schon ein sehr diverses Team, was das wahrscheinlich so als kleinsten gemeinsamen Nenner hat, nämlich das Thema Menschenrechte und wie kann man das mit Digitalisierung irgendwie, verbessern oder das Thema in die Neuzeit führen. Wie seid ihr dann zusammengekommen?
Ich glaube tatsächlich, der große Connector war eigentlich Ole, weil sozusagen mein Background ist eigentlich auch Wissenschaft. Ich habe Politik studiert und Medienwissenschaften und habe sozusagen immer so an dieser Schnittstelle Technologie und am Ende sozusagen Sozialwissenschaften gearbeitet und hatte dann einen Job am Institut für Weltwirtschaft und die wiederum, und Lena hat es angedeutet, das ist eine komplexe Gründungsgeschichte, aber dieses berühmte Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat einen großen Kongress organisiert, so eine Art kleines Davos. So, und da war die Bertelsmann Stiftung involviert und eben auch Ole. Und wir hatten damals sozusagen den Job, und das war quasi die Vorgänger-Org von Future Challenges, diesen Kongress zu begleiten, medial, aber mit einem Blog. Und das war eigentlich eine ziemlich coole Idee, weil gesagt wurde, okay, wenn du jetzt sozusagen diese ganzen Großkopferten zusammenholst und die reden über Globalisierung und sozusagen globale Problemlösungsimplementierung und so weiter und so fort, wieso schickst du nicht eigentlich mal die Leute hin, die es wirklich betrifft und als Blogger und sagst, Globalisierung vor der Haustür, was ist eigentlich, wenn du in Pakistan vor die Tür gehst und mal schaust, wie ist es denn wirklich und wie ist das sozusagen in China und anderen Regionen der Welt? Und das haben wir gemacht und das hat Ole sozusagen initiiert, super schönes Projekt, und gesagt, diese Blogger fahren jetzt dahin und berichten aus ihrer Perspektive von so einem Weltereignis in Anführungszeichen so. Und darüber kam dann der Kontakt am Ende zustande zu Isa und zu Linda. Und wir haben uns dann sozusagen diverse Male in Berlin getroffen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es angefangen hat, weil es wirklich, glaube ich, schon über 10 Jahre her ist. Ne? Oder genau 10 Jahre, das weiß ich gar nicht.
Krass,
und ja. Wie es immer so entsteht, haben wir, glaube ich, alle gemerkt, okay, genau wie du sagst, wir haben irgendwie so eine grundsätzlich gleiche Überzeugung und Idee und haben irgendwie in dem Moment auch gemerkt, diese Skills, die wir haben, passen zusammen. Und es war irgendwie eine glückliche Fügung, dass wir dann gesagt haben, lass uns doch versuchen, was zu bauen. Und wir haben das dann wirklich so jugendforschmäßig immer weiter iteriert und hätten auch nie gedacht, dass wir da jetzt ankommen, wo wir heute sind. Das war nie eine große Strategie oder Blaupause, aber haben irgendwie nie den Kontakt verloren und nie den Glauben dran verloren, dass das richtig ist, was wir tun, was auch immer wir tun.
Ja.
Und dann
ja.
ist halt eine ganze Menge daraus entstanden. Und das ist im Grunde die Geschichte, ja.
Total. Ich finde diesen Ursprungsgedanken, einmal bei dir, Eike, du hast ja gesagt, ey, lass uns doch die Blogger oder die Leute einladen, die das auch authentisch, sage ich mal, berichten können. Und Linda auf der anderen Seite, ne, also wie kann man irgendwie Technologie oder sozusagen vor Ort Berichterstattung zugänglich machen? Und du, Linda, hast ja auch gesagt, so, es hat sich ja in den letzten 10 Jahren in dem ganzen Thema Menschenrechte total viel gewandelt, auch in Richtung digital. Man kann jetzt Petitionen aufsetzen, aber auch das Videothema oder das Blogger-Thema, was wir gerade besprochen haben, entwickelt sich ja auch in zwei Richtungen. Ich habe jetzt letzte Woche gesehen einen Bericht über eine russische Trollfabrik, die gezielt Fake News und Videos und Bilder sozusagen aus dem Kontext reißen und irgendwie anders darstellen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch dann wieder in anderen Foren wie Reddit und so weiter, jetzt zum Beispiel auch wieder auf das Beispiel Ukraine, weil es sich halt leider gerade nun mal anbietet, Gibt es auch wieder total viele Videos und Berichte von den Einheimischen dort. Das heißt, man sieht ja auf jeden Fall, dass in der Macht der Medien sozusagen, dass da was dran ist, ja, dass diese Medien jetzt immer mehr die Leute sozusagen erreichen, aber dennoch sieht man auch ja eine Manipulation der Medien mitunter. Und da interessiert mich, ob euch das Thema auch schon sozusagen begegnet ist und wie das mit eurer Vision sozusagen korreliert.
Ja, also insbesondere diese Frage sind eigentlich ja User-Generated Content, also sind eigentlich Dinge, die von Nutzern auf Social Media hochgeladen werden, sind die eigentlich authentisch oder nicht? Das ist eigentlich auch der Grundgedanke von der Videoplattform von Future Challenges, die Y heißt, gewesen oder ist es immer noch, genau zum Stand der Dinge vielleicht später. Mhm. Es geht eben darum, dass auch damals schon und inzwischen natürlich mit Deepfakes und so weiter in einem viel größeren Ausmaß noch Dinge an die Öffentlichkeit geraten, die so einfach nicht richtig sind. Also da sind tatsächlich ja inzwischen ja sehr komplexe Dinge im Umlauf, die man überhaupt nicht mehr als nicht wahr in Anführungszeichen erkennen kann. Und damals war es eher so, dass es eben ein Video aus einer unbekannten Quelle gab und es war eben nicht klar, ob die Informationen zum Datum und zum Ort stimmen. Und das
absolut.
Plus weitere Dinge, die auf dem Video zu sehen sind. Und das war eben die Idee, dass man sagt, okay, kommt es denn wirklich aus Syrien oder kommt das Video nicht eigentlich aus dem Afghanistan-Krieg? Ja, wir können das nicht sehen, wenn es irgendwo aufgenommen ist. Und um Videos zu nutzen und auch wirklich für Menschenrechtsarbeit zu nutzen, muss man eben sicher gehen, dass die Quellen korrekt sind natürlich. Und das war genau die Idee. Das Thema ist umso brennender inzwischen und natürlich auch umso komplexer technisch, weil die technischen Möglichkeiten natürlich ganz andere sind heute als vor 10 Jahren.
Total, auch wieder in beide Richtungen. Ne? Eike, ja. möchtest du dazu was ergänzen?
Ja, was ich spannend fand, was mir sozusagen im Zuge dieses Projektes klar geworden ist, wir reden ja oft von Fake News und wie du auch sagst, sozusagen Trollfabriken und so weiter. Aber uns ist zum Beispiel aufgefallen, dass es ganz simpel hierzulande auch vorkommt. Ne? So, dass du in der Tagesschau und in den Tagesthemen dasselbe Video hast. Und das hatten wir immer als Beispiel. Und es ist dasselbe Material, was einmal sagt, natürlich nie in böser Absicht. Ne? Aber einmal heißt es Taliban zurück in Afghanistan und einmal hieß es, glaube ich, Anschlag in Syrien auf einen Tanklastzug. So, und dann ist jetzt die Frage, was es da eigentlich war. Und dann habe ich nochmal neu sozusagen diesen Wert von Daten entdeckt und sozusagen der ganze datenbasierte Journalismus, wie ein Kollege von mir immer gesagt hat, Metadaten sind auch Daten, dass du wirklich schauen kannst, sozusagen, welche, so haben wir damals gearbeitet, welche Frequenz liegt eigentlich sozusagen hinter dem eigentlichen Video, also hinter dem eigentlichen Artefakt, und du kannst sozusagen den Frequenzausschlag des Moments der Aufnahme des Stromnetzes mitmessen, das ist total abgefahren, und das übereinanderlegen und sagen, wenn ich diese Daten erhebe, kann ich sagen, dieses Video ist zu hoher Wahrscheinlichkeit zu dem Zeitpunkt an dem Ort entstanden, es ist eben wahrscheinlich nicht manipuliert oder doch. Und sozusagen in diese Methoden mal reinzugehen und zu schauen, wie kommt das eigentlich zusammen? Das war wahnsinnig interessant, denn das ist eigentlich die Art und Weise, wie wir versuchen zu arbeiten, auch die Parallele zu dem eingangs erwähnten. Also wie kommen eigentlich Technologie und Daten und sozusagen diese Produktdenkweise, aber auch ein echter Zweck zusammen in etwas, das hilft, was es so noch nicht gab. Und das war wahnsinnig interessant. Dann kommt natürlich noch viel mehr dazu, Wetterdaten, Sprache und so weiter.
Wahnsinn.
Und wir haben dann gemerkt, das ist ein echtes Problem, was meines Wissens eigentlich bis heute auch noch keiner so richtig gelöst hat. Also die Eindeutigkeit von digitalen Artefakten. Jetzt gibt es diese ganze NFT-Diskussion oder so, aber da hängt natürlich jetzt kein Token dran am Video aus Afghanistan oder so. Das war wirklich eine spannende Entdeckung sozusagen.
Ja, also das war mir auch nicht bewusst. Also klar hat man das vielleicht mal selber irgendwie gesehen auf seinem iPhone, dass es einem vorschlägt, ey, welche anderen Bilder hast du an diesem Ort gemacht? Das heißt, irgendwelche Metadaten können da schon hinter sein, aber wie heißt das Sprichwort? Eine Lüge ist schon um die halbe Welt gereist und zieht sich die Wahrheit erst die Schuhe an. Und ist das Beispiel von der Tagesschau, was du da genannt hast, war das ein reales Beispiel, dass dort... Ja, okay. Das ist natürlich, fatal, ne? Weil, ja, wie gesagt, auf den Spruch bezogen nochmal, ne, dann gehen dort Informationen sozusagen von einer Person zu viele andere. Und die haben dann ja auch nochmal ein Weiterleitungsbedürfnis, ne? Das geht dann nochmal auf WhatsApp weiter oder auf Telegram oder irgendwelchen anderen Kanälen, wo es überhaupt nicht mehr getrackt werden kann, womit ich sagen möchte, ich glaube, dass das Problem, was ihr hier tackeln wollt, ist wahnsinnig gigantisch und ist, glaube ich, auch im Grundsatz das, was wichtig ist so für den gesellschaftlichen Frieden untereinander, damit es halt eine sozusagen geteilte Wahrheit gibt und nicht mehr nur diese einzelnen Informationskanäle, wo man dann exklusiv seine Nachricht bezieht.
Ja, also genau das ist letztendlich auch die Idee gewesen, dass man eben einen Kanal hat. Und wir haben dann sozusagen in die Zukunft gedacht, gesagt, irgendwann gibt es dann so einen Stempel, ja, verified by us. Das bedeutet, ja, die Leute können sich sicher sein, dass das, was eben an Metadaten und an Inhalt zur Verfügung gestellt wird, dass das tatsächlich so ist, wie es ist. Das, was Eike gerade erwähnt hat, vielleicht nur noch der Vollständigkeit halber, heißt Electrical Network Frequency Analysis, also ENF-Analyse und ist eine Technik aus der Forensik, wo man eben, wie Eike erklärt hat, das Grundrauschen der Stromfrequenz, das in jedem Land unterschiedlich ist, nutzt, um dieses Grundrauschen abzugleichen mit dem, was eben im Video mit aufgenommen wird. Ist relativ komplex und wir haben da mit einem Partner zusammengearbeitet aus Dresden, DENCE, Digital Evidence, das ist die Abkürzung dafür, und haben da eben so ein Netzwerk auch zusammengebracht, haben dazu einen Workshop in Berlin organisiert, auch mit dem, der damals die Verifizierung von der Tagesschau mitgemacht hat, der Wegner und so. Also haben da wirklich versucht, die entsprechenden Leute zusammenzubringen. Und das Problem an dieser technischen Verifizierung, also dieser ENF-Analyse, die funktioniert unter Laborbedingungen relativ gut. Aber es ist relativ komplex, das umzusetzen. Deswegen wird es eben auch nicht, noch nicht oder nicht gemacht. Also ich weiß tatsächlich den neuesten Stand da in der technischen Entwicklung auch nicht. Also sind natürlich auch einige Leute inzwischen dran zu gucken, ob man das dafür nicht effektiver nutzen kann, weil es natürlich total charmant wäre, ne? Was wir versuchen in der Verifizierung ist, so viel wie möglich zu automatisieren, weil das, was wir jetzt gerade tun,
das ist das Bottleneck wahrscheinlich.
Handarbeit,
ne?
Handarbeit, Handarbeit. Es sitzen wirklich Leute da und nutzen freie Tools, ja, um Dinge abzugleichen. Wie du sagst, eine Bildersuche, ja, suche gleiche Bilder auf Google. Und dann guckt man eben, was kann man da alles automatisieren. Aber es ist unglaublich zeitaufwendig, auch für alle Organisationen, die das machen, ne? Also Amnesty International zum Beispiel macht das auch. Ich habe auch mit dem Sam Doubley, heißt der, von Amnesty International zusammen ein Seminar gegeben an der Uni zum Beispiel zu der Frage, wie kann man denn solche Sachen verifizieren? Und die machen da wirklich sehr viel Hands-on-Arbeit, haben ein Netzwerk gegründet, um eben möglichst viele Leute auch, also unter anderem eben auch Studierende, einzubinden in diesen Prozess der Verifizierung, weil man es anders gar nicht stemmen kann. Ja. Und diese Komplexität der Verifizierung und das Fehlen von Automatisierung ist sozusagen diese Herausforderung, der wir uns dann irgendwann entgegengestellt sahen. Genau. Und ohne richtig viel Geld, richtig viel Ressourcen, so weiter, kommt man da eben leider, nicht wahnsinnig weit.
Ja. Das kann ich mir vorstellen. Also du hast es auch gerade nochmal sehr klar gemacht, dass das alles händische Arbeit ist, ne? Das geht wahrscheinlich bei so etwas Banalem wie einer Google Reverse Image Suche irgendwie los, dass man da nochmal schaut, okay, aber auch das Bild dort, sage ich mal, zu kopieren, wieder einzufügen, dann hast du vielleicht ein erstes Indiz, welche Tools gibt es dort überhaupt auf dem Markt, ne? Und dass das alles händisch passiert, das ist dann wahrscheinlich überwiegend die Aufgabe von Journalisten. Oder wie ist da gerade der Ablauf? Reuters ist mir zum Beispiel auch ein Begriff. Das ist ja eigentlich auch so ein zentraler News-Aggregator sozusagen. Also neben Menschenrechtsorganisationen, NGOs etc. Müsste es doch auch einen wahnsinnig großen Markt für Journalismus geben und vielleicht auch irgendwas darüber hinaus. Gibt es da schon irgendwelche Marktteilnehmer oder so? Auch anders die Frage, ne? Also gerade auch du, Eike, kommst aus einer großen Agenturengruppe, wo ihr für Wirtschaftskunden arbeitet. Wäre das nicht auch ein Tool, was man theoretisch vermarkten könnte? Oder sagt ihr, ihr wollt das sozusagen kostenfrei in erster Linie für Menschenrechtsorganisationen anbieten und vielleicht danach irgendwann für, weiß ich nicht, Reuters oder andere Media-Outlets?
Also sozusagen, also Linda ergänzt gerne, ne? Da müsste jetzt, da könnte Isabel jetzt wahnsinnig viel zu sagen. Aber was sozusagen spannend ist, und das haben wir immer probiert, ist ja klar, wie du sagst, natürlich die Anbieterseite und natürlich, das muss sozusagen alles frei zugänglich sein und es darf niemals sozusagen ein Geschäftsmodell dahinter entstehen. Das haben wir auch aktiv entschieden, weil das liegt natürlich total nah, ne? Dass wir sagen, okay, wir aggregieren jetzt diesen ganzen Content und verifizieren das und sagen, hallo BBC, wollt ihr sozusagen verifizierte Videos haben aus Afghanistan? Bitte sehr, könnt ihr lizenzieren. Aber dann wird's natürlich perfide, weil du erstens natürlich sozusagen diesen ganzen User-Generated Content ausschlachtest und vermarktest. Und das ist nicht das, was wir wollen. Und es gäbe ja noch die Möglichkeit zu sagen, naja, warum soll man sozusagen die Autoren und Autorinnen nicht partizipieren lassen, wenn man sozusagen da eine Geldquelle erschließt? Und dann wird es nämlich interessant, wie machst du das eigentlich? Das heißt, du kannst es ja eigentlich gar nicht zurückverfolgen und das wollen wir auch nicht. Das heißt, für uns ist natürlich der Quellenschutz immens wichtig, weil du ja natürlich sehen musst, und das ist eine Erfahrung, die wir sozusagen auch aus dem ganzen Blogger-Netzwerk gemacht haben. Wir hatten zum Beispiel Menschen dort, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, Homosexualität in Pakistan. So, und da gibt es eben Menschen, die stehen einfach unter Verfolgung und die bloggen und dokumentieren einfach unter Lebensgefahr. Und die Frage ist natürlich, wie schützt du die jetzt und wie schaffst du es eigentlich, dass dieser User-Generated Content anonym erstmal an die Oberfläche kommt? Und das stellt gleichzeitig natürlich eine Anforderung an die Verifizierung, weil du sozusagen bewusst die Quelle erstmal abschneidest, als sozusagen ja eigentlich das allererste Indiz, als jemand, der glaubhaft versichert, dieses Video ist von folgendem Ort zu folgender Zeit und so weiter. Und sozusagen ein zweites Problem ist, klar wäre das natürlich als Produkt sinnvoll, weil ja Korrespondentennetzwerke total abgebaut werden weltweit, ne? Und das ist ja auch echt ein Problem. Das heißt, du hast eigentlich gar nicht mehr eigene Augen und Ohren vor Ort in vielen Fällen. Und wir haben uns diese Fragen gestellt, aber aus genannten Gründen ganz bewusst dagegen entschieden. Und sozusagen der Schutz der Quellen macht gleichzeitig den Prozess nochmal immens viel schwerer. Aber das ist eben ein Preis, den man gerne bereit ist zu zahlen. Und damit müssen wir und wollen wir auch leben sozusagen.
Absolut vorstellbar. Linda, möchtest du dazu ergänzen?
Vielleicht ganz kurz, dass wir eben auch diese technische Infrastruktur dafür geschafft haben, also mit Sicherheitsexperten zusammengearbeitet haben, auch unter anderem mit Leuten aus dem Tor-Netzwerk, die also sozusagen was Sicherheit angeht.
Kennst du das Tor-Netzwerk einmal für unsere ZuhörerInnen?
Ich bin ja auch kein Techie. Tor steht für The Onion Router und letztendlich, was die tun, ist, die tunneln den Verkehr durch unterschiedliche Knotenpunkte, dass er nicht mehr nachverfolgbar ist, so vielleicht als Basis.
Das war dann zu dem Schutz der Quellen dementsprechend, meinst du?
Genau, das war zum Quellenschutz. Wir haben tatsächlich auch von SAP die Unterstützung bekommen, dass sie einen Programmierer, der dann auch Vereinsmitglied bei uns wurde, einmal die Woche einen Tag freigestellt haben, der uns so einen Secure Upload gebaut hat, ja, so eine digitale sichere Postbox, bei der man Sachen ablegen konnte, wo wir dann eben aber auch die Quelle nicht kannten. Es gab aber die Möglichkeit der Kommunikation dort, aber nur, wenn die Person das wollte. Also das haben wir noch gebaut und das hatte sozusagen nichts mit der Website, also mit dem Frontend am Ende zu tun, sondern lag auch auf unterschiedlichen Servern, um das wirklich eine komplett andere Infrastruktur zu haben, um sicherzugehen, dass es da keine Nachverfolgbarkeit gibt. Und Eike hat ja schon erwähnt, dass das eben dann ja andererseits eben auch die Herausforderung ist und auch ein Grund, wieso man daraus kein gutes Businessmodell machen sollte, auch aus ethischen Gründen vielleicht eben nicht darf, ne? Das war unsere Schlussfolgerung. Und deswegen haben wir eben immer geguckt, dass wir andere Geldquellen bekommen und haben eben einige kleinere Förderungen eingesammelt. Aber bei kleineren Förderungen reden wir wirklich davon, dass man da mal initial was bauen kann, aber man kann eben, also man braucht Millionen, um es umzusetzen. Und das war eben sehr, sehr schwierig. Zum Journalismus vielleicht noch einen Satz. Wir haben natürlich auch ganz viel da versucht zu gucken, wo da der Stand der Dinge ist. Also die Deutsche Welle macht da zum Beispiel wahnsinnig viel. Die haben auch so ein Projekt, das heißt InVid. Die verifizieren eben auch Videos und nutzen so ein Newsroom-Backend, um das gemeinsam mit Leuten zu machen. Auch, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie das Netzwerk heißt. Die haben aber eben auch so ein gemeinsames Netzwerk in Europa und die treffen sich einmal im Jahr und tauschen sich dazu aus. Und da haben wir eben auch zum Beispiel so ein Input-Talk gehalten zur Verifizierung. Also da gibt es natürlich wahnsinnig viele Überschneidungen. Auch Midan machen sowas. Es gibt da wahnsinnig viel zum journalistischen Hintergrund, wie Heike schon sagte. Wäre Isabel jetzt die richtige Ansprechpartnerin, die da Detaillierteres sagen könnte.
Okay, aber grundsätzlich habe ich das Dilemma sozusagen verstanden. Auf der einen Seite muss man die Quelle verifizieren und für eine Glaubhaftigkeit sozusagen ist ja auch eine Quelle immer wichtig, aber auf der anderen Seite geht es auch um Quellenschutz und das Beispiel, was du genannt, Eike, erschließt sich einem natürlich komplett. Jetzt habt ihr schon, sage ich mal, angedeutet, dass ihr schon knappes Jahrzehnt sozusagen dabei seid. Ich habe Namen gehört wie Bertelsmann, SAP, aber auch gehört, dass es ein wahnsinnig großes und dennoch, sage ich mal, erreichbares und ambitioniertes Projekt ist, weil wir sprechen hier von einem Thema, was im Grunde genommen wichtig ist, wie gesagt, für den gesellschaftlichen Frieden und dass es sozusagen einen gesellschaftlichen Konsens gibt und eine geteilte Realität. Hey, wir haben hier gerade dieses oder jenes Problem oder Verstoß gegen die Menschenrechte. Können wir uns alle darauf einigen? Ja. Dass das wichtig ist, zweifellos. Und dass es groß ist, auch zweifellos. Wo steht ihr gerade und was wird dafür benötigt, neben einem Vereinsmitglied, was von SAP sozusagen gestellt werden konnte? Was ja cool ist, aber wahrscheinlich ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Ja, also vielleicht noch einmal ganz kurz zu Future Challenges. Wir haben drei unterschiedliche Projekte. Wir haben eben das, worüber wir jetzt primär geredet haben, nämlich die Videoplattform Y. Wir haben dieses Blogger-Netzwerk, das wir Global Activist Network nennen, das eben ursprünglich von der Bertelsmann Stiftung gegründet und finanziert wurde, das auch diese Konferenz begleitet hat in Kiel, von der Eike gesprochen hat. Und wir haben noch ein drittes Projekt. Das dritte Projekt ist letztendlich so ein bisschen aus dem zweiten, also aus der Videoplattform entstanden, kann man vielleicht schon sagen. Also Isabel und ich waren mal wieder auf einer der vielen Konferenzen und haben eben Y vorgestellt, also die Videoplattform. Und das führte eigentlich immer zu Begeisterung und zu Interesse. Und unter anderem führte das auch zu Interesse bei Günther Noke, der damals der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung war, der uns seine Karte gegeben hat und gesagt hat, wir sollen uns doch mal vorstellen und mal erklären, was wir da genau machen. Das haben wir dann auch getan. Das fand er auch interessant. Und so sind wir dann über einen sehr langen Zeitraum und sehr viele Gespräche mit dem Entwicklungsministerium, also mit dem BMZ und der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, dazu gekommen zu überlegen, wie man eben die Digitalisierung nutzen kann, um Menschenrechte besser durchzusetzen. Unter anderem eben durch diese Verifizierung natürlich von nutzergenerierten Inhalten oder Videos in unserem Fall. Aber das Ganze hat sich dann eben so ein bisschen erweitert in den Bereich, in dem wir uns eben beheimatet fühlen, wie ich gerade gesagt habe. Und daraus ist dann das dritte Projekt entstanden, nämlich das Digital Human Rights Lab. Und das ist ein Projekt, das jetzt gerade zu Ende gegangen ist, das wir jetzt 3 Jahre in Uganda gemacht haben, das eben auch das erste Mal dazu geführt hat, dass wir 6 Stellen geschaffen haben bei Future Challenges, also 6 Leute anstellen konnten. Oh. Und das Digital Human Rights Lab ist letztendlich ein Projekt in Uganda, wo es darum ging, die Menschenrechtscommunity vor Ort zu vernetzen, durch Peer Learning einen Skill-Aufbau zu betreiben und durch ein Innovationsprogramm noch stärker die Tech-Community mit der Menschenrechts-Community zu verbinden, um das Menschenrechtsnetzwerk in Uganda stärker zu machen und für das 21. Jahrhundert zu rüsten sozusagen. Mhm. Genau. Und wir sind die das Ganze koordiniert haben. Also das Wissen ist in der Community schon vor Ort, in vielen Fällen. Wir mussten nur sehr selten von externen Leute dazu holen, weil es ganz oft so ist, dass es so ein paar Leuchtturmorganisationen gibt, die da wahnsinnig weit sind und andere eben tatsächlich noch sehr, sehr klassische Arbeit betreiben. Und die haben wir versucht zu vernetzen, zusammenzubringen, voneinander zu lernen und auch eben sehr Grassroots-Organisationen versucht zu unterstützen und ihnen einen Start zu geben, um eben neue Formen der Menschenrechtsarbeit, effektivere Formen der Menschenrechtsarbeit zu ermöglichen. Natürlich immer auch mit dem Aspekt, dass Sicherheit an erster Stelle stehen muss. Dieses Projekt haben wir jetzt gerade am 31. März erfolgreich beendet. Also wenn man die Metriken anschaut, würde ich sagen, wir waren erfolgreich. Also das Schönste oder worüber ich mich am meisten freue, ist tatsächlich, dass die Community bei einer externen Evaluation gesagt hat, zu über 90%, dass sie glauben, dass dieses Projekt nachhaltig ist. Und das ist für uns das größte Kompliment, weil wir natürlich nichts wollen, was nicht irgendwie nachhaltig eine Verbesserung der Situation ermöglicht.
Total, was ist da sozusagen, wie quantifiziert ihr da den Erfolg? Was ist dabei sozusagen rausgekommen?
Ja, also es gab natürlich ganz viele unterschiedliche Indikatoren, die im Rahmen unseres Vertrages drin standen. Am wichtigsten ist tatsächlich die Menge der, also die Größe der Community und die Menge des Austausches in der Community und das erlernte Wissen. Das sind so die drei größten, die wir versucht haben, irgendwie abzubilden. Und in allen Bereichen sieht man eben, dass es einen Zuwachs gibt. Also das ist sehr schön. Genau. Was noch sehr wichtig ist beim Digital Human Rights Lab, ist, dass wir als Future Challengers das eben angefangen haben anzuschieben. Und das hat insgesamt vom ersten Treffen mit Günter Noke auf dieser Konferenz zum Projektstart fast 3 Jahre gedauert.
Wahnsinn.
Man braucht einen langen Atem. Ich glaube, das ist was ganz Zentrales. Klar, das ist dann natürlich auch ein Millionenprojekt. Ne? Also das ist eben nichts, genau, sind nicht mehr 20.000 oder so kleinere Sachen. Aber in diesem Prozess ist, ich glaube, nach 2 Jahren etwa noch ein weiterer Partner hinzugekommen auf deutscher Seite, nämlich das Better Place Lab, die eben auch Digitalisierung und Zivilgesellschaft in dem Bereich arbeiten und die noch weitere Kompetenzen hinzugegeben haben, insbesondere eben die Organisation eines Innovationsprogramms, womit wir keine Erfahrung hatten und das auch nicht unser Fokus ist und auch in dem Bereich so Content und Journalismus noch stärker drin sind. Also wir haben das gemeinsam dann eben, das Better Place Lab und wir, umgesetzt die letzten 3 Jahre.
Stark. Klingt auf jeden Fall auch nach einem Projekt, wie gesagt, wo man viele verschiedene Stakeholder miteinander irgendwie zusammenbringen muss. Das ist ja auch wieder alles händische Arbeit wahrscheinlich, ne? Ist ja auch nicht irgendwie automatisiert oder so. Und wie das dann halt so bei Projekten ist, wenn man dann auch möchte, dass sie gut werden und dass sie nachhaltig funktionieren, kommen dann im Laufe dieser Projekte noch immer irgendwelche Partner mit dazu. Wie wurde denn das Ganze finanziert am Ende des Tages? Also die Leute, die da drauf gearbeitet haben, die Leute vielleicht irgendwie vor Ort, könnt ihr darüber was sagen?
Also das war ein Zuschussvertrag durch die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, finanziert durch das BMZ, genau, also das Entwicklungsministerium.
Right. Ja,
also ganz, ganz klassische Entwicklungsgelder sozusagen.
Ja, okay.
Genau. Und die haben sowohl die Personalkosten als auch die Kosten für alles andere, was anstand, übernommen. Genau.
Okay, und für Future Challenges die Unterstützung oder beziehungsweise wie ihr euch tragt, das ist dann über solche dedizierten Projekte, an denen ihr arbeitet, oder wie schaut das derzeitig aus?
Genau. Und da gibt es, wenn man Glück hat, eine Verwaltungskostenpauschale und die ermöglicht einem dann eben auch Vereinskosten und nicht nur Projektkosten zu zahlen. Ne? Das Hauptproblem für Vereine ist eben, dass meistens die Gelder projektgebunden sind und man darf natürlich nur Projektausgaben davon zahlen. Das heißt, wir können davon keine Miete zahlen, wir können davon nicht zahlen, wenn wir uns einen Drucker kaufen oder Monitore oder Laptops oder was auch immer. Und das kann man eben aber, wenn man Glück hat, abdecken über so eine Verwaltungskostenpauschale. Und darüber kann man dann eben auch als Verein auf Konferenzen fahren und solche Sachen organisieren. Also das Geld ist sozusagen dann im Sinne der Zweckgebundenheit natürlich, weil wir ein gemeinnütziger Verein sind, eben möglich auszugeben.
Verstehe. Gibt es für euch, wahrscheinlich gibt es ein Ziel, worauf steuert ihr gerade zu, was sind so die nächsten großen Milestones für euch? Also ich habe jetzt verstanden, dass ihr an drei unterschiedlichen Themen sozusagen arbeitet, die alle unterschiedliche Zeit- und Ressourcenhorizonte sozusagen haben. Ihr macht das alles noch neben eurem mitunter Daily-Business, du neben deiner Promotion. Wie sieht da das langfristige Ziel für euch aus? Wie stellt ihr euch die Zukunft von Future Challenges in den nächsten 5 bis 10 Jahren vor?
Ich kann ja unser Chief Strategy Officer zu unserer Vision, wie wir sie auch auf unserer Website dargestellt haben,
genau,
was sagen.
Und Marketing, jetzt kommt wieder Marketing. Nee, klar. Also erstmal wäre es toll, wenn wir überhaupt noch 10 Jahre schaffen. Und ich glaube, wir schaffen das. Wir haben das bisher auch hinbekommen. Und vielleicht kann ich so ein bisschen anschließen an das, was du eingangs gefragt hast. Was bräuchte es eigentlich sozusagen, um Projekte wie unseres besser zu fördern? Und erstmal, glaube ich, auf der Haben-Seite, es ist unendlich viel da. Und das war auch toll zu sehen. Also wir haben wirklich viele Förderungen bekommen, viel Hilfe bekommen. Wir sind eigentlich selten vor verschlossenen Türen gestanden. Wir waren natürlich auch einigermaßen überrascht, weil wir sehr transparent waren, zum Beispiel in der Diskussion mit dem BMZ und mit der GIZ. Und das können wir auch sagen. Wir waren zu dem Zeitpunkt, das sind wir immer noch, ein kleiner gemeinnütziger Verein. Also die haben jetzt nicht mit einer riesigen internationalen Organisation gesprochen. Es ging aber um Fördersummen, wo uns schwindlig geworden ist. Und obwohl wir das sozusagen oder eher trotz dessen, dass wir gesagt haben, Leute, das ist für uns wirklich groß und riesig, sind wir eben durch diesen Prozess gekommen. Und das war toll. Und da können wir, glaube ich, zu Recht auch einigermaßen stolz drauf sein. Auf der anderen Seite merkst du, dass solche Prozesse einigermaßen komplex sind und du extrem viele Ressourcen brauchst, um sozusagen das erstmal zu durchsteigen. Wenn du es einmal geschafft hast, ist es sozusagen wiederholbar, aber du bist sozusagen in einer ganz eigenen Nomenklatur, du bist in einer ganz eigenen Denkweise. Nur ein Beispiel ist, es gibt eine sogenannte Wirkungsmatrix, die du sozusagen für solche Projekte erstellen und ausfüllen musst. Und das sind wirklich Dimensionen, wenn wir da nicht wirklich auf sehr hilfsbereite Menschen auf der anderen Seite getroffen wären, die uns gesagt hätten, ich dolmetsche mal, was hier gemeint ist, ist Folgendes, hätten wir das vermutlich nicht geschafft. Das heißt, das Erste wäre, dass man sagt, wir brauchen, denke ich schon, vereinfachte Prozesse und wir bräuchten eigentlich das, was wir tun, in dem Markt und in dem Umfeld der Menschenrechtsorganisationen hier. Denn und ich komme gleich dazu, wie sozusagen unsere Idee ist und was wir eigentlich tun wollen. Denn was wir gemacht haben, ist ja, ein Projekt zu gestalten in Uganda, bei dem wir eben nicht sagen, wir stürzen uns jetzt auf ein ganz konkretes Thema, beispielsweise Frauenrechte oder so, und sagen dann, das setzen wir jetzt durch und wir gehen jetzt dahin und schauen, dass das sozusagen gepusht wird, sondern wir haben gesagt, eigentlich geht es doch darum zu schauen, deshalb sagen wir das auch, wie kann man denn diese Grassroots-Community von Menschenrechtsaktivisten vor Ort stärken? Also die These, die Menschen vor Ort wissen selbst eigentlich erstmal am besten, was gebraucht wird. Und wer sind wir denn jetzt hinzugehen und zu sagen, naja, ist doch ganz klar, haben wir uns angeschaut, hier sind folgende Themen sozusagen zu beackern und da gehen wir jetzt dran. Sondern wir gehen es eher sozusagen, und das ist eigentlich wieder sozusagen sehr, sehr stark eine Parallele zu digitaler Produktentwicklung, also eigentlich diese Nutzerzentrierung, wenn du es so sehen willst, zu schauen, was brauchen denn Menschen.
Super gutes Beispiel, ja, ja, ja.
Und dann zu sagen, lass uns doch erstmal eine Anamnese machen. So. Und wir haben dieses Projekt schon so gestaltet, dass wir gesagt haben, gut, es läuft über 3 Jahre. Das heißt, wir machen jetzt erstmal ein Jahr nur Bestandsaufnahme. Was ist eigentlich da und wo wird überhaupt Hilfe benötigt? Und dann sagen wir im zweiten Jahr, wie schaffen wir es denn eigentlich, dass wir jetzt Hilfe liefern, die möglichst viel Skalierung liefert, also möglichst viel Impact. Da gibt es ja so Begriffe wie zum Beispiel Train the Trainers oder so, ne? Dass du sagst, du machst
Hilfe
vor Ort
zur Selbsthilfe.
Genau, und so, ne? Und kannst dann eben auch sagen, könntest zum Beispiel sagen, ich mache jetzt einen Workshop zur Videoverifizierung und gebe den Menschen selber Tools an die Hand, das zu tun. Und der sozusagen der dritte spannende Baustein ist, wir wollten eben etwas dalassen, was nachhaltig ist. Und das kann zum Beispiel bedeuten, so simples wie, du vernetzt 2 Organisationen, die sich vorher nicht kannten, die aber beide sozusagen vor Ort sind und die helfen sich jetzt gegenseitig. Und damit hast du viel mehr geschaffen, als wenn du jetzt als Organisation dich in einem Spezialthema sozusagen da reinbegibst so. Und ich glaube, das ist auch das, was ich jetzt sagen würde, was wir versuchen wollen, weiterzubauen. Denn wir haben sozusagen diesen Projektansatz ganz bewusst so gestaltet, dass der eigentlich eine Blaupause ist, auch für andere Regionen der Welt. Also reingehen, schauen, was da ist, Menschen miteinander vernetzen, zu schauen, welche Hilfe gibt es vor Ort und welche Ressourcen können wir eigentlich reinbringen. Und das kann eben alles sein, ne? Von Hardware über Wissen zu Veranstaltungen, Netzwerk etc. etc. Und dann zu schauen, lässt man etwas da? Und das kann natürlich ein digitales Produkt sein, ein digitales Artefakt, das kann eine Reihe von Veranstaltungen sein, das kann Wissen sein, das können Projekte sein, die wir mitgestartet haben. Und das ist eigentlich das, was wir gerne weitermachen möchten und versuchen, diesen Case, wenn du so willst, als solchen auch zu sehen und dann zu sagen, okay, gibt es nicht sozusagen andere Setups auf der Welt, wo genau diese Art und Weise des Denkens, Handelns und des Durchführens weiterhelfen kann. Und ich glaube schon, ohne dass wir jetzt sozusagen größenwahnsinnig klingen wollen, aber es braucht schon eine Veränderung und wenn du so willst, auch eine Transformation in der Menschenrechtsarbeit, die eben genau das zulässt, zu sagen, eigentlich ist das Wissen eh schon vor Ort und sozusagen das Gefühl dafür und der Need ist sowieso klar und wir müssen eher, glaube ich, in so eine Facilitierungsrolle gehen, als zu sagen, nee, wir wissen schon, wie es sein soll und das prügeln wir jetzt sozusagen im übertragenen Sinne durch. Das kann es eigentlich nicht sein. Und sozusagen diesen menschenzentrierten oder diesen nutzerzentrierten Ansatz von Menschenrechtsarbeit, den würden wir gern größer machen und weitertragen in den nächsten Jahren.
Verstanden. Linda, möchtest du dazu ergänzen?
Ja, ich finde, Eike hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, dass es eben eine Blaupause sein kann, die man wirklich wiederholen kann und dadurch dann auch internationale Zusammenarbeit befördern kann. Das wäre der nächste Schritt. Ne? Jetzt sind wir bei einer lokalen, respektive regionalen Zusammenarbeit, die ist schon zentral. Und dann kann man natürlich auch, wenn man mehrere solche Projekte hätte, diese wiederum verbinden und da Learnings austauschen. Also da gibt es noch mehrere Ebenen, die darauf, glaube ich, folgen könnten und die sehr spannend wären. Und da hätten also sowohl das Better Place Lab als auch wir auch wirklich, wirklich Lust zu, da genau diesen Ansatz weiter zu verfolgen.
Also quasi so ein Netzwerk beziehungsweise Hub, wo verschiedene digitale Produkte oder Lösungen zusammenlaufen, die genutzt werden können, die Menschenrechte vor Ort sozusagen zu stärken.
Genau, und als Teil könnte tatsächlich eben auch Mobile, die Verifizierungsplattform, könnte davon ein Teil sein. Ne? Das Problem, wie vorhin schon, oder die Herausforderung, wie man ja so schön sagt, wie vorhin schon besprochen.
Man darf keine
Probleme machen. Genau, und die Chancen, die wir da haben, ist tatsächlich, dass es eben, um sowas nachhaltig aufzubauen, braucht man eben einfach nochmal eine größere Nummer und Summe an Geld. Also ich glaube, das Netzwerk wäre auf unserer Seite da, die Kompetenz wäre da und genau.
Wie kann man euch denn unterstützen? Also das sind dann wahrscheinlich keine individuellen Spenden oder Sachspenden oder so, wie man das vielleicht irgendwie, weiß ich jetzt nicht. Hier zum Beispiel, ich hatte Hospiz Sternbrücke hier, kann man natürlich, sage ich mal, sich anders beteiligen oder spenden als jetzt bei so einem Thema, was ihr betreibt. Dennoch so, falls jemand zuhören sollte mit einem gewissen Netzwerk oder so, was ist das, was ihr gerade am meisten braucht?
Netzwerk, genau. Also so wie du gesagt hast, ich glaube, also wie an der Geschichte von uns ja zu hören, man geht auf 100 Konferenzen und auf einer trifft man zufälligerweise die richtige Person. Und ich glaube, genau so ist es. Ja. Wenn Leute mit anderen Leuten über uns reden in einem Bereich, dann kommen spannende Netzwerke zustande und darüber kommt eben auch eine Nachhaltigkeit über eine nachhaltige Finanzierung zustande. Also über uns reden, von uns erzählen, genau, mit uns in Kontakt treten. Ne? Das wäre, glaube ich, so das Spannendste.
Und wir sind natürlich auch immer noch ein Verein. Das heißt, man kann auch Mitglied werden, wenn man das möchte. Und man kann sozusagen Fördermitglied sein, man kann aber sozusagen auch aktiv Mitglied werden und sozusagen, das haben wir jetzt auch gerade gemacht, also unser kleinen Verein noch ein bisschen vergrößert, um jemanden, der sozusagen nochmal andere Skills mit reinbringt. Das kann sozusagen auch helfen und man kann natürlich auch spenden, man darf auch spenden, auch mit Spendenquittungen sozusagen. Das hilft uns auch, so ist es nicht. Klar, aber am Ende des Tages ist natürlich das Ziel, genau wie Linda sagt, Netzwerk und dann nochmal schauen, kann man nochmal ein Projekt ähnlicher Größe sozusagen drehen, weil wir glauben, und wir sind ja da sozusagen zum Teil auch einfach ehrenamtlich drin. Das heißt nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir monetär irgendwie was davon hätten, persönlich, darum geht es überhaupt nicht. Sondern wir sind natürlich fest davon überzeugt, dass nochmal Projekte dieser Größenordnung am allermeisten Wirksamkeit sozusagen erzielen. Und darum geht es uns. Und vor allem dann eben auch irgendwann Selbstwirksamkeit, weil man etwas da lässt, was nachhaltig ist. Und das ist natürlich toll. Also wir sind jetzt da sozusagen nicht mehr aktiv, aber wir haben schon irgendwie was gebaut, von dem wir glauben, dass das in Uganda noch eine Weile bestehen wird. Und das würden wir gerne nochmal schaffen.
Mhm. Gibt es da einen geografischen Schwerpunkt oder sagt ihr da, wo es gerade am wichtigsten ist oder wo sich was ergibt?
Ja, also dadurch, dass wir ja den Ansatz, den Eike nochmal deutlich herausgestellt hat, haben, dass es nutzerzentriert ist, guckt man immer erst als erstes, was ist da, und damit nutzt man keine Blaupause, die nur in eine bestimmte Region passen würde.
Natürlich.
Viele Sachen wiederholen sich natürlich. Ne? Und es gibt ja auch nicht irgendwie die Magic, die es nur im Land XY gibt. Aber grundsätzlich, genau, muss man eben gucken, was vor Ort ist, was wirklich für Bedarfe vor Ort da sind. Und dieser Ansatz sozusagen, der strukturelle Ansatz, der funktioniert natürlich überall. Und der soll auch überall funktionieren.
Das ist dann das Ziel von der Blaupause, verstehe ich gut.
Genau.
Alright, falls ihr nichts mehr loswerden wollt, habe ich soweit keine Fragen mehr. Ich hoffe nur, dass wir mit der Aufnahme hier vielleicht so eine kleine Referenz geschaffen haben für Informationen, wer sich irgendwie sozusagen mehr mit euch beschäftigen möchte und auch mit dem Thema beschäftigen möchte. Ich glaube, wie gesagt, ihr bohrt da ein richtig, richtig, richtig großes Brett und ich kann die Positionierung total nachvollziehen, aber ich bin auch so ein Digitaltyp und so ein Startup-Typ, deswegen waren mir viele der Begriffe auch irgendwie geläufig und ich finde den Ansatz daher komplett irgendwie schlüssig. Ich glaube sowieso, es gibt ja dieses bekannte Zitat von Marc Andreessen, war das, glaube ich, Software eats the world oder Software will eat the world. Es wird immer mehr digital und digital hat für super viel, sage ich mal, Wohlstand und Vernetzung ja auch gesorgt. Und insofern resoniere ich total mit dem Ansatz, genau diese Tools, die für vielleicht irgendwelche anderen Zwecke entwickelt wurden, für das Thema Menschenrecht einzusetzen, für die Leute einzusetzen, die es vor Ort brauchen. Insofern drücke ich euch die Daumen für alles Weitere, was kommt und für die nächsten 10 Jahre hoffentlich. Und bedanke mich für die Zeit, die ihr heute mitgebracht habt.
Ja, danke dir für die Einladung. War toll.
Sehr gerne. Danke, Linda. Danke, Eike. Weiterhin guten Start in die Woche.
Danke.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.